ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, guten Morgen. Es geht rein in eine neue Woche SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Sarah Straub. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir haben gerade gesagt, wir duzen uns. Du bist Musikerin und Neurowissenschaftlerin, leitest eine Demenz-Sprechstunde am Uniklinikum in Ulm und bist auch noch Diplompsychologin. Also es sind so viele Sachen auf einmal. Was beschäftigt dich in deinem Leben denn gerade am meisten?
Im Moment ist es tatsächlich das Thema Demenz. Ich habe eigentlich, seit ich ein Kind war, immer Musik gemacht und das war mein Lebensmittelpunkt. Aber in den letzten Jahren hat sich der Lebensmittelpunkt ziemlich verschoben. Ich habe angefangen, mich für Menschen mit Demenz einzusetzen, mich zu engagieren, auch pflegende Angehörige zu begleiten. Und das ist im Moment so drängend, habe ich das Gefühl. Also nicht nur für mich persönlich, sondern es betrifft so viele Menschen, ich komme gar nicht aus. Also ich muss mich da irgendwie engagieren, um einen kleinen Beitrag zu leisten, es den Menschen einfacher zu machen, weil es so viele Menschen in Not gibt.
Wie ist das Thema Demenz in dein Leben gekommen?
Meine Oma war erkrankt. Da war ich Anfang 20. Es war für mich total lebensverändernd, weil ich die Frau wirklich heiß und innig geliebt habe. Ich wollte es unbedingt gut machen, sie selber begleiten und so und selber pflegen am liebsten. Und habe gemerkt, ich bin total überfordert. Ich wusste halt nichts über Demenz, nichts über Pflege. Und habe es nicht geschafft, ihr irgendwie Lebensqualität zu erhalten. Zumindest hat sich so angefühlt. Und das fand ich total schlimm, weil ich wollte, dass es meiner Oma gut geht. Und das hat mein Leben verändert. Ich habe dann versucht, so viel wie möglich über Demenz zu lernen wie möglich. Habe das im Studium schon so zu meinem Schwerpunkt gemacht. Habe danach promoviert zu dem Thema. Es hat mich nie mehr losgelassen.
Und dass wir so wenig darüber wissen, so geht's ja den allermeisten. Und dennoch ist dieses ein zentrales Thema. Also ich habe fast den Eindruck, dadurch, dass unsere Gesellschaft ja immer älter wird, könnte es ja sein, dass Demenz womöglich eine kommende Volkskrankheit ist.
Genau, also wir haben ja jetzt schon 1,8 Millionen Betroffene in Deutschland und das sind ja nur die offiziellen Zahlen. Die Dunkelziffer ist viel, viel höher, weil ja viele Menschen, gerade wenn sie hochbetagt erkranken, die gehen ja nicht mal zum Arzt. Ne? Oder man sagt dann, ach, das ist Teil des normalen Älterwerdens, die Oma wird jetzt halt tüdelig oder irgendwie.
Früher hat man gesagt, verkalkt.
Verkalkt,
glaube ich,
oder? Meine Oma ja. Hat es selber so bezeichnet, ja. Genau. Aber es ist natürlich eine Erkrankung und je älter wir werden, desto höher wird das Risiko zu erkranken. Wir werden grundsätzlich immer älter. Wir haben natürlich tolle Möglichkeiten in der Medizin, lange gesund zu bleiben, aber das Gehirn wird vielleicht trotzdem krank. Und jetzt haben wir eine riesige Anzahl von Menschen in Deutschland, die älter werden. Ja, die Babyboomer-Generation wird älter. Und das ist eine unfassbare Herausforderung für unser Gesundheitssystem. Und wir laufen sehenden Auges, so glaube ich, in eine Katastrophe. Und deswegen müssen wir drüber sprechen, damit wir alle achtsam sind gegenüber dem, was auf uns zukommt.
Ja, du hast nicht nur den Ansatz, darüber zu sprechen, sondern du hast jetzt auch darüber geschrieben, ein sehr berührendes Buch, und zwar über die Erkrankung und auch über Begegnungen mit Menschen, die damit zu tun haben. Lebensmut trotz Demenz. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich muss jetzt darüber schreiben?
Ja, also ich begleite in meiner Arbeit wirklich viele außergewöhnliche Menschen. Ich habe eine Spezialsprechstunde für Menschen, die jung an Demenz erkranken. Das sind natürlich unfassbare Schicksale. Die Menschen stehen mitten im Leben, haben vielleicht noch minderjährige Kinder zu Hause, sind im Beruf und entwickeln eine Demenz. Das wissen ja die meisten gar nicht, dass es keine reine Alterserkrankung ist. Aber selbst wenn man hochbetagt erkrankt, das ist immer irgendwie tragisch, ne? Und die Menschen, die ich begleite, die müssen mit lebensverändernden Umständen umgehen. Und ich beobachte immer wieder Leute, die da wahnsinnig lebensbejahend damit trotzdem umgehen, mit so einem schweren Schicksal irgendwie unbeschadet rausgehen. Und ich denke mir, ich muss darüber schreiben, damit die Menschen die Angst verlieren vor der Erkrankung. Es ist möglich, lebensbejahend damit umzugehen. Es ist möglich, Menschen, die man liebt, durch so eine Erkrankung zu begleiten, ohne daran zu zerbrechen. Und wir müssen diese Beispiele lernen, eben weil Demenz jeden von uns angeht.
Du hast eben gesagt, das erste Mal in deinem Leben kam das Thema Demenz auf, als deine Großmutter daran erkrankt ist. Was für Veränderungen hast du denn an ihr festgestellt?
Also es waren erst Kleinigkeiten, die ich als Teil des normalen Älterwerdens erst eingeordnet habe. Ne? Sie war irgendwie langsamer. Beim Autofahren hatte ich das Gefühl, dass sie super unsicher ist, dass sie vielleicht auch Verkehrszeichen zu spät wahrnimmt, solche Sachen. Oder dass sie immer wieder dasselbe gekocht hat. Es war nicht mehr so sauber zu Hause wie früher. Lauter so Kleinigkeiten, wo ich dachte, okay, sie wird halt älter. Aber es waren im Endeffekt schon erste Anzeichen einer Demenzerkrankung, das weiß ich jetzt, wusste ich damals nicht. Und sie ist dann gestürzt und hat sich am Kopf verletzt. Und da, das war dann eigentlich der Auslöser für, also wirklich ein schweres Stadium der Erkrankung. Sie war dann sehr plötzlich pflegebedürftig.
Also ein Sturz kann auch so etwas auslösen dann?
Genau, weil sie in der Folge des Sturzes hatte sie eine Hirnblutung und eine Hirnblutung quetscht quasi das Gehirn, wenn das Blut nirgendwo hin kann und das schädigt das Gehirn. Ja. Und im Endeffekt war das dann die Hauptursache für die Demenz. Demenz bedeutet ja erstmal, es gibt einen geistigen Abbau, wo der herkommt, ist erstmal gar nicht definiert durch das Wort. Deswegen war es bei der Oma auch eine Demenz, aber es war heute, weiß ich, eine vaskuläre Demenz.
Ja, lässt sich überhaupt so allgemein sagen, was da im Hirn passiert bei einer Demenz?
Ja, inzwischen schon ziemlich gut. Also die Alzheimer-Demenz zum Beispiel, da wissen wir, es gibt bestimmte Proteine, die sind wichtig für die Zellstruktur, die Zellstabilität im Gehirn. Und diese Proteine verklumpen, warum auch immer. Und dieses Verklumpen führt dazu, dass die Zellen nach und nach absterben. Das beginnt erst in einer kleinen Hirnregion, sehr eng umschrieben, wo eine Hirnregion, die wichtig ist eben fürs Gedächtnis. Und dann breitet sich dieser Prozess aber wie ein Lauffeuer über immer mehr Hirnregionen aus. Und dementsprechend haben die Betroffenen dann immer größere Einschränkungen im Alltag, brauchen immer mehr Hilfe. Also bei der Alzheimer-Demenz sind wir relativ weit. Ganz verstanden haben wir es immer noch nicht, sonst würden die Medikamente besser wirken. Es gibt aber auch Demenzerkrankungen, zum Beispiel die vaskuläre Demenz, das sind das Gefäßveränderungen. Ne? Also unsere Gefäße verkalken zum Beispiel, also dieses Verkalken ist mehr Wahres dran, als man denkt. Das Gefäß geht zu und dann passiert quasi ein Schlaganfall. Ne? Und weil das umliegende Hirngewebe wird nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Und wenn das immer wieder passiert, können auch kleine Gefäße sein, irgendwann merken, dass die Leute im Alltag, dass eben Hirngewebe geschädigt ist. Und auch das ist dann eine Demenzerkrankung. Es gibt so viele unterschiedliche Demenzformen.
Ja, das muss man erstmal alles dann auch noch erforschen. Also du sagst ja, bei manchen ist man weiter als bei anderen. Wie ist es denn, man hört dann immer, ja, fürs Gedächtnis trainieren, Sudoku machen, Rätsel machen und sowas. Ist da was dran? Ist das eine Art von Prävention?
Ja, also unser Gehirn ist ja wirklich ein unfassbar faszinierendes Organ, weil es ganz viel auch Regenerationsfähigkeit besitzt. Und man kann es trainieren wie ein Muskel. Ne? Also wenn ich mein Gehirn anstrenge, vielleicht auch mit Sudoku, dann bauen sich neue Nervenzellverbindungen aus. Und das klappt bis ins ganz hohe Alter. Das heißt, wir können unser Gehirn eigentlich fit halten, indem wir es beanspruchen. So wie ein Sportler seine Muskulatur trainiert. Deswegen sage ich auch zu meinen Patienten selbst, wenn sie die Diagnose schon haben, beanspruchen sie ihr Gehirn, fordern sie sich geistig, beschäftigen sie sich mit Dingen, die ihnen wichtig sind, weil das ist für unser Gehirn super wertvoll.
Und trotzdem trifft es dann die hochintelligentesten Leute, Wissenschaftler und Forscher. Und dann kann man auch nicht sagen, ja, die haben ja immer ihr Gehirn beansprucht. Also ausschließen kann man es dennoch nicht, oder?
Genau, also die erkranken später, ehrlich gesagt, ne? Weil die können viel besser noch kompensieren, ausgleichen. Aber sie sind auch nicht davor gefeit, weil eben nicht nur irgendwie Intelligenz oder Bildung eben wichtig ist für das gesunde Älterwerden des Gehirns. Es sind auch ja Veranlagungen, ob ich eine Demenzentwicklung entwickle oder nicht und dann auch Lebensstil. Ne? Also wenn ich mein Leben lang viel Alkohol konsumiere, rauche, mich nie bewege, das sind alles Faktoren, die eine Demenzerkrankung begünstigen. Aber ich möchte auch betonen, das ist ganz wichtig, selbst wenn man ganz gesund lebt. Ich habe Patienten, die machen Sport, die haben nie getrunken, die haben nie geraucht, die werden trotzdem krank, ne? Eben weil Veranlagung auch ein Faktor ist.
Du schilderst die unterschiedlichsten Fälle, die dir in Sachen Demenz begegnen. Und da beschreibst du zum Beispiel auch eine Begegnung mit Volkmar, der Anfang 70 ist und mit der Diagnose erstaunlich gut lebt. Wie ist das bei ihm?
Genau, also er ist einer der Betroffenen, der es schafft, offen mit der Erkrankung umzugehen. Er hat von Anfang an für sich entschieden, dass er sich nicht schämen möchte dafür und dass er trotzdem sein Leben genießen möchte. Und er stellt sich ganz aktiv dieser Erkrankung entgegen und tut alles, was wir so im Lehrbuch normalerweise aufzählen, was gut tut.
Okay, zum Beispiel?
Naja, er ernährt sich gesund, er macht viel Sport, er trainiert sein Gehirn, indem er sich geistig fordert, er geht unter Leute, er hält Vorträge zu seiner Erkrankung, er engagiert sich, hat viele soziale Kontakte. Das sind alles Dinge, die sind wissenschaftlich nachgewiesen, gut, um den Abbauprozess zu verlangsamen. Und wenn ich den Volkmar dann immer sehe und höre, denke ich mir, wie großartig. Es ist doch möglich, ne, mit so einer Erkrankung gut umzugehen. Er hatte natürlich das Glück, dass die Erkrankung sehr früh erkannt wurde, als er noch komplett selbstständig war und auch keine großen Einschränkungen im Alltag hatte. Aber genau das ist das Ding. Wir müssen früh zum Arzt gehen. Oft ist ja das Problem, dass die Menschen deswegen spät zum Arzt gehen, weil sie sich vorher nicht trauen. Sie sich
Scham ist ein großes Thema.
Genau, genau. Aber eigentlich, wenn wir was merken, lieber zu früh zum Arzt gehen, weil man dann noch bestmöglich eingreifen kann.
Ja, es kommen auch viele Fragen und Anmerkungen rein von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Steigen wir direkt mal ein. Aus Werner schreibt uns nämlich Frank und sagt, ich habe eine Frage, meine liebe Frau ist vor 2 Jahren an der, und das müsstest du erklären, an der FTD mit 56 erkrankt. Ich versuche mit reinem Lithium die Gehirnzellen zu schützen. Ich gebe ihr Omega-3, Ginkgo sowie Vitamin B und Proantinosis. Oder dann wirst du auch erklären können, welche Möglichkeiten gibt es denn noch, um die Krankheit zu verlangsamen? Sicher eine Frage, die dann viele betrifft.
Genau. Also FTD grundsätzlich heißt frontotemporale Demenz. Das ist eine Demenzform, die ein fortschreitendes Zellsterben bedeutet, wie die Alzheimer-Demenz auch. Es sind aber andere Proteine ein bisschen betroffen und auch andere Hirnregionen. Also eher der Bereich hinter der Stirn, wo unsere Persönlichkeit, unser Sozialverhalten sitzt, oder der Schläfenlappen, wo die Sprache sitzt. Das ist die Erkrankung, die Bruce Willis auch hat. Deswegen hat die gerade so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen in der Öffentlichkeit. Ist eine relativ seltene Demenzerkrankung, aber so selten auch nicht. Und die Menschen erkranken typischerweise vor dem 65. Lebensjahr. Das ist mein Steckenpferd an der Uniklinik Ulm. Wir haben eine Spezialsprechstunde für FTD. Was bei dieser Erkrankung ist, wie bei der Alzheimer-Demenz auch, wir haben im Moment keine medikamentöse Heilungsmöglichkeit. Bei der Alzheimer-Demenz gibt es ja wenigstens Medikamente, die verlangsamen. Bei der FTD ist in Deutschland gar nichts zugelassen. Ne? Was jetzt der Hörer macht, er versucht, die Zellen bestmöglich zu schützen, ne? Mit sowas wie Omega-3 und so. Das glaube ich, ist total okay, das zu versuchen. Alles, was gut tut, hat auch eine Berechtigung. Ich plädiere aber immer dafür, was wir an Erfahrung machen, ist, dass nicht medikamentöse Therapien mindestens genauso oder noch wertvoller sind. Ja, jemand mit einer Demenzdiagnose, sei es FTD oder Alzheimer oder was auch immer, hat Anspruch auf Dauerbehandlung, zum Beispiel mit Ergotherapie. Da werden Alltagsfähigkeiten beübt. Da wird der Patient, die Patientin kognitiv gefordert. Man trainiert quasi das Gehirn, oder Logopädie. Mhm. Viele Menschen mit FTD haben Sprachstörungen. Auch Logopädie ist sehr wertvoll. Oder Bewegungstherapie, Physiotherapie, Kunsttherapie, Musiktherapie. Es gibt vieles, was man machen kann, und man sollte es tatsächlich versuchen, weil im Endeffekt, wir können den Abbauprozess nicht stoppen, aber wir können ihn verlangsamen, und wir können den Menschen Lebensqualität erhalten, indem wir auch ihre Selbstwirksamkeit fördern, indem sie das Gefühl haben, okay, da geht noch ganz viel. Deswegen ist es wichtig und gut, auch abseits der Medikamente, die leider sehr begrenzt wirken, zu gucken, dass man nicht medikamentös behandelt.
Mit Aha und Morten Hackert, der Sänger, gab es neulich eine Nachricht: erkrankt an Parkinson. Sarah Straub, du bist Demenzexpertin. Demenz, Parkinson, haben die Krankheiten gewisse Ähnlichkeiten?
Ja, es sind beides fortschreitende Erkrankungen des Gehirns. Auch bei Parkinson-Erkrankungen kommen im Verlauf häufig Demenzsymptome dazu. Die schauen ein bisschen anders aus als bei der Alzheimer-Demenz. Aber es ist die Parkinson-Demenz ist eine eigene Erkrankung, die wir häufig sehen bei den Patienten bei uns. Also es gibt auf jeden Fall Gemeinsamkeiten, ja.
Wobei uns jetzt gerade eine Hörerin geschrieben hatte, Corinne aus Zürich, die sagt, ja, wenn ich Gitarre spiele und so, dann fordere ich mein Gehirn. Und da könnte man ja auch unterstellen, ja, Musiker machen das ja auch. Aber niemand ist davor gefeit.
Genau, man wird trotzdem krank. Aber man wird halt später krank, und die Erkrankung schreitet langsamer fort. Also wenn jetzt jemand Gitarre spielt oder Klavier, das ist natürlich wie Ganzkörpertraining fürs Gehirn. Das ist großartig. Ich sage auch meinen Patienten immer, wenn sie ein Instrument gelernt haben, spielen sie es. Es geht nicht um Virtuosität, es geht um Spaß, und es geht um einfach den Halt ihrer Fähigkeiten. Und ich mache ja ganz oft die Erfahrung auch, dass selbst wenn jemand schon schwer an Demenz erkrankt ist, dass die immer noch ihre Lieblingslieder spielen oder singen können, ne? Weil das so tief im Gehirn verankert ist, da kommt die Erkrankung gar nicht ran.
Das war wirklich auch mal Thema, dass man gesagt hat, gerade bei Demenzerkrankten ist Musik ein gutes Mittel, weil Musik erreicht Menschen dann da auf Gebieten, wo anderes vielleicht nicht mehr hinkommen kann.
Genau.
Ist das so?
Genau. Es geht natürlich um Musik, die für einen selber etwas bedeutet, also Musik aus der eigenen Jugend, wo man irgendwas damit verbindet, was für die eigene Biografie bedeutsam ist. Das ist so tief abgespeichert im Gehirn, auch so emotional abgespeichert, und Musik grundsätzlich benötigt so viele Hirnregionen, um verarbeitet zu werden, dass es schwer für die Demenz, uns das zu nehmen. Und dementsprechend, Musik ist wie ein Herzensöffner. Wir sehen einfach, selbst bei Menschen, die schon weit fortgeschritten sind in ihrer Erkrankung, die eigentlich kaum noch wissen, wer sie waren, dass sie, wenn sie ihre Lieblingsmusik hören, wieder kurz sich an sich selbst erinnern, einen Zugang zu sich selbst kriegen und dann auch die Lieder noch mitsingen können und wieder aufblühen. Und ich sehe dann auch die Personen, die früher mal waren. Das ist fast magisch, was Musik schafft.
Ja, Musik ist eine ganz besondere Kommunikation. Du bist ja auch Musikerin. Darüber werden wir im Verlauf der Sendung auch noch sprechen. Und über die Kommunikation. Ich finde dein Buch insofern so besonders, weil du einmal die wissenschaftlichen Aspekte mit reinnimmst und dann die persönlichen Begegnungen. Und du erwähnst dann eine Wissenschaftlerin, Naomi Feil, eine deutsch-amerikanische Sozialwissenschaftlerin. Und die hat gerade auch, das ist wichtig für Angehörige von Demenzbetroffenen, die Frage der Kommunikation. Und da hat sie was auf den Weg gebracht?
Ja, sie hat etwas entdeckt oder zusammengetragen, was eigentlich super logisch ist, aber was uns anscheinend immer schwerfällt. Das heißt, die Menschen in ihrer Erkrankung so zu nehmen, wie sie sind. Nicht zu versuchen, Menschen mit Demenz zu korrigieren, ihnen ihre Defizite vor Augen zu führen, sondern sie abzuholen in ihre Realität. Sie sagt, es ist unsere Aufgabe, uns in ihre Welt zu begeben und nicht von ihnen zu fordern, in unserer Welt zu bleiben, weil das ist aufgrund der Hirnschädigung gar nicht möglich. Menschen mit Demenz können nicht mehr auf uns eingehen, aber wir können auf sie eingehen. Und das heißt, wir müssen wertschätzend mit den Menschen umgehen und schon in Kleinigkeiten, wenn meine Oma 10-mal mich gefragt hat, wann wir nach Hause gehen, dann ist es meine Aufgabe, ihr 10-mal die Antwort zu geben, gleich. Weil für sie ist es ja jedes Mal wie das erste Mal. Sie kann sich nicht erinnern, dass ich vorhin schon gefragt habe. Und das erfordert natürlich wahnsinnig viel Geduld von den Angehörigen. Und manchmal geht's auch nicht. Da kann man nicht mehr. Aber grundsätzlich geht's um Wertschätzung, um die Begegnung auf Augenhöhe, die Menschen ernst zu nehmen und sie zu begleiten in ihrer neuen Lebensrealität.
Du hast natürlich auch einen guten Einblick in Arztgespräche. Du erlebst das dann manchmal anders, wenn mit Angehörigen über Patientinnen und Patienten gesprochen wird. Wie denn?
Naja, man spricht halt über sie, als wären sie nicht mit im Raum, ne? Also man unterschätzt die Betroffenen ja auch oft, ne? Man sieht im Arztbrief, der hat eine Demenzdiagnose und automatisch spricht der Arzt mit dem Angehörigen im Raum. Und das macht mich wahnsinnig, ne? Also es ist schon wichtig, dass wir zumindest versuchen, auch die Betroffenen ins Gespräch einzubeziehen. Und als Ärztin, als Arzt merke ich ja relativ schnell, ob das dann gelingt. Aber erst mal ihnen diese Augenhöhe zuzugestehen und sie als normale Menschen zu begreifen, die genauso ein Recht drauf haben, jetzt das Gespräch mit mir zu führen, wie die gesunde, angehörige Person. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Und auch, dass man mal sich ein bisschen Zeit lässt. Ne? Manchmal, die Betroffenen müssen einfach ein bisschen Raum bekommen, um zu verarbeiten. Man muss langsamer sprechen, vielleicht kürzere Sätze. Dann begreifen sie sehr viel noch. Das ist in unserer Zeit halt, schnelllebigen Zeit, oft einfach kein Platz dafür. Ne? Es muss immer schnell gehen. Der Arzt hat das Wartezimmer voll. Aber wir brauchen so eine Gesellschaft, so eine demenzsensible Gesellschaft. Es geht gar nicht anders.
Wir haben schon einiges aus deinem Alltag am Uniklinikum in Ulm aus deiner Demenz-Sprechstunde erfahren. Wie ist das denn eigentlich, wenn jetzt Leute sagen, naja, ich vergesse schon mal Namen und so weiter. Kann man da dann einen Test auf Demenz machen? Wann sollte man sowas überhaupt testen?
Also erstmal zu deiner Beruhigung, dass wenn man mal was vergisst, ist natürlich ganz normal. Ne? Also wenn wir älter werden, unser Gehirn wird auch älter. Deswegen von vornherein sich Sorgen machen, macht keinen Sinn. Aber natürlich wissen wir, dass wenn zum Beispiel Gedächtnisstörungen über einen Zeitraum von 6 Monaten da sind, es tendenziell immer schlechter wird, die Betroffenen auch irgendwie eigentlich routinierte Alltagstätigkeiten nicht mehr ganz so gut hinkriegen, dann wird es wirklich Zeit, das mal ärztlich abklären zu lassen. Und es gibt immer noch viele verschiedene mögliche Ursachen. Ne? Es kann auch mal ein Vitaminmangel sein, es kann eine Infektion sein. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, aber eine davon ist halt, dass es wirklich ein demenzieller Prozess ist. Das möchte man natürlich nicht erleben, aber wenn ich dann so früh zum Arzt gehe, dann bin ich früh dran und kann auch optimal entgegensteuern. Wie gesagt, wir können Demenzerkrankungen nicht heilen, aber wir können schon den Abbauprozess verlangsamen und das funktioniert umso besser, je früher wir dran sind. Aber ja, solche Erkrankungen verlaufen ganz unterschiedlich, das muss ich auch sagen. Ne?
Ja, da kriegen wir auch gerade viel Post. KP zum Beispiel hat uns per WhatsApp geschrieben und sagte, ja, die geschilderten Fälle, die sind jetzt eher die ideal verlaufenden, die ihr genannt habt. Aber bei seiner Mutter ist das zum Beispiel sehr schnell gegangen, die hat sehr schnell abgebaut. Also das gibt es leider auch.
Absolut. Also mein Buch heißt natürlich nicht deswegen Lebensmut trotz Demenz, weil man so easy mit der Erkrankung umgehen kann, sondern es geht mir eher darum, eine Haltung zu haben, eine lebensbejahende Haltung. Aber die Erkrankung ist wahnsinnig dramatisch in vielen Fällen. Ja, so wie wir das eben gehört haben, es kann auch mal ganz schnell verlaufen. Ja, es gibt auch Menschen, die ganz jung erkranken. Es gibt Menschen, da ist es wirklich was Familiäres, was Genetisches, wo viele Fälle dann in einer Familie auftreten, genau, dann sind natürlich viele Familien auch völlig überfordert mit der Situation, weil die Unterstützungsmaßnahmen nicht ausreichen, weil sie nicht gut durchbegleitet werden, weil das Versorgungssystem nicht ausreicht. Also es gibt so viele Faktoren, die es schwer machen, den Angehörigen auch.
Dennoch sagst du, du möchtest Mut machen in solchen Situationen und hast dann wirklich auch sehr berührende Geschichten gesammelt. Ich fand das sehr eindrücklich, die Geschichte von Jessica, die noch keine 30 ist und an Demenz erkrankt ist. Vielleicht kannst du diesen Fall mal schildern.
Genau, also meine Sprechstunde beschäftigt sich mit der frontotemporalen Demenz, eine Erkrankung, die eben auch in jüngerem Alter auftreten kann und in seltenen Fällen auch in sehr jungem Alter, so wie bei Jessica. Sie kam eigentlich gerade aus der Schule raus, hat Abitur gemacht und dann hat man schon erste Veränderungen bemerkt, die natürlich nicht demenziell eingeordnet wurden. Man hat erst mal gedacht, dass es ihr vielleicht zu viel war alles oder sie eine Art Burnout hat oder sie eine psychische Erkrankung entwickelt, wie eine Schizophrenie oder so. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis man darauf kam, dass ihr Gehirn selbst erkrankt ist. Und das kann man sich vorstellen, was das für eine Familie bedeutet. Die Eltern, die ihr Kind jetzt nach und nach verlieren. Das war auch für mich wahnsinnig schwierig. Ich habe mich manchmal oder am Anfang kaum zu ihr ins Zimmer getraut in der Klinik, weil ich so überfordert war mit der Situation. Und sie war nicht die Einzige in ihrer Familie. Ihre Mama hat auch eine Demenz zu der Zeit entwickelt. Ich meine, wie tragisch ist das, ne? Und dann gab es noch eine Schwester, die dann versucht hat, so den Laden zusammenzuhalten.
Was für eine Belastung.
Ja, und die Jessica ist auch schnell schlechter worden, ja. Also als sie dann bei uns war in der Klinik, um die Therapie irgendwie zu optimieren, da war sie schon bettlägerig. Und was mich an diesem Fall halt so berührt hat, so fasziniert hat, so inspiriert hat, war dieser Lebensmut der gesunden Familienmitglieder. Also die große Schwester von Jessica, die ist trotzdem freudestrahlend auf mich zugegangen, hat ihre Mama irgendwie angelächelt, mit ihr geschakert, hat versucht, ihr eine gute Zeit zu bereiten. Und ich dachte mir, wow, was für eine Frau. Ja, so kann man auch mit so einer Erkrankung umgehen. Und solche Geschichten möchte ich in dem Buch unbedingt erzählen, damit wir vielleicht ein bisschen was davon mitnehmen können.
Du bist im Uniklinikum in Ulm, bist Neurowissenschaftlerin, bist aber auch gleichzeitig Musikerin, Diplompsychologin, so viele unterschiedliche Bereiche. Ganz strikt trennen geht doch da wahrscheinlich gar nicht, oder?
Nee, das habe ich am Anfang schon versucht. Ne? Also ich habe auch am Anfang gedacht, ich höre irgendwann mit der Psychologie wieder auf und werde Musikerin, also hauptberuflich. Inzwischen weiß ich, dass es das Allerschönste für mich ist, wenn ich versuche, diese Leben zusammenzubringen. Ne? Also ich gehe inzwischen auf die Bühne, mache Musik und erzähle aber auch über das Thema Demenz. Und dass ich mich das getraut habe, ist für mich die größte Errungenschaft, weil ich merke, wie sehr die Menschen sich darüber freuen, wie froh sie sind, dass ich etwas dazu sage, wie froh sie sind, dass ich ihnen Mut mache. Und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich das für mich entdeckt habe.
Sarah Straub, vergiss nicht zu lächeln. In welcher Situation ist dieser Song entstanden? Du schreibst ja alles selbst.
Genau, also ich gehe natürlich immer mit einem bestimmten Gefühl ans Klavier. Ich bin unter dem Eindruck der Begegnungen mit meinen Patienten, mit den Angehörigen. Bin manchmal auch tatsächlich sehr berührt und angefasst. Ich fühle ja mit den Menschen. Ne? Also mir bedeuten die Menschen was, die ich begleite. Ich möchte, dass es denen so gut wie möglich geht in der Erkrankung. Und manchmal da brauche ich dann selber auch ein bisschen irgendwie eine Möglichkeit, um mich aufzubauen. Und das passiert bei mir beim Schreiben. Ich setze mich ans Klavier und versuche, mir selber Mut zu machen. Und später, weiß ich, werde ich meinem Publikum Mut machen. Und so ist das eine Win-Win-Situation.
Du hast jetzt ein neues Konzept entwickelt, dass du eben auch beide Seiten miteinander verbindest. Du wirst auf Lesung gehen und auf Konzerttour zusammen. Wie wirst du das verbinden? Wie können wir uns das vorstellen?
Genau, also es ist eigentlich ein Abend über Demenz, der sich für das Publikum anfühlt wie ein Konzert. Also die Menschen fühlen sich gut unterhalten, gleichzeitig werden sie, ohne dass sie es merken, gut informiert rausgehen. Ne? Also das ist ein Konzept, das mir sehr wichtig ist, weil ich weiß, es ist ideal, um über Demenz aufzuklären, ohne dass es einen zu sachlichen, trockenen Rahmen hat, sondern ich packe es eben in so eine Wohlfühlatmosphäre eines Konzerts, verbinde es mit Musik, die den Menschen gut tut, die sie berührt und gleichzeitig versuche ich so viel wie möglich zu erzählen über das Thema und sie gut zu informieren, sodass sie sich gestärkt fühlen im Umgang mit der Erkrankung.
Die Demenz kam in dein Leben durch die Erkrankung deiner Großmutter. Das haben wir schon erfahren. Wie kam die Musik in dein Leben?
Auch über die Familie. Mein Vater ist Musiker. Ich habe von ihm Klavier gelernt. Da war ich ein kleines Mädchen. War ich irgendwie 6. Da hat er mir jeden Morgen Klavierunterricht gegeben vor der Schule. Und so habe ich ganz schnell gemerkt, oh, das ist mein Ding. Ja, und dann habe ich mit 10, 12 angefangen, Lieder zu schreiben. Und dachte so, boah, irgendwie, das macht was mit mir. Und dann war das plötzlich mein Hobby.
Was bedeutet dir Musik?
Musik bedeutet mir alles. Ich glaube, ich könnte mich oder meine Gefühle gar nicht aushalten, wenn ich nicht ein Ventil hätte. Und die Musik ist mein Ventil. Zum einen mich selber zu verstehen, mich anderen mitzuteilen, anderen etwas zu geben. Es ist für mich immer auch irgendwie die Brücke zur Welt.
Und wenn dieses Ventil nicht da wäre, was würdest du dann wählen, wenn du keine Musik machen könntest, dürftest?
Was ich wählen würde als Ersatz?
Ja, was wäre dein anderes Ventil? Gäb's da was?
Ich glaube, seit Neuestem das Schreiben. Also dieses Buch zu schreiben hat mir etwas gezeigt, das ich nicht wusste. Und zwar, wie schön es ist, Gedanken zu verschriftlichen. Etwas aufzuschreiben, fand ich wahnsinnig heilsam.
Das sagt man ja auch, ne?
Ja, es ist fast eine meditative Arbeit, etwas aufzuschreiben. Also ich glaube auch sowas wie Tagebuch schreiben, habe ich für mich nie entdeckt. Aber ich glaube, ich verstehe jetzt, warum Menschen das tun. Weil es wahnsinnig gut tut, etwas zu reflektieren, indem man es nochmal in Worte fasst. Und ich glaube, das wäre etwas, was mir auch gut tun würde. Aber es wäre natürlich nicht zu vergleichen mit Musik. Also auch wenn ich mal eine Demenz habe, liebe Menschen, die mich mal begleiten, bitte stellt mir ein Klavier ins Zimmer, sonst werde ich eingehen.
Und es kommen ganz viele Fragen nach, wie wird denn eigentlich untersucht? Was für Tests sind das ganz konkret? Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen.
Genau, also wenn man was bemerkt, geht man natürlich erstmal zum Hausarzt und der kann dann mal die Blutwerte sich anschauen, ob da irgendwas auffällig ist. Und dann macht der normalerweise so einen Kurztest, so einen Demenz-Screening-Test, der heißt Mini-Mental-Status-Test. Da wird grob mal abgefragt, wie ist das Gedächtnis, die Orientierung, man lässt was zeigen. Dieser Test ist super, super ungenau. Ne, der ist so ein erster Anhaltspunkt, aber der allein reicht nicht aus. Der Hausarzt muss, wenn irgendwas auffällig ist, auf jeden Fall zu einem Facharzt überweisen. Egal wie alt man ist. Ich bin dafür, auch eine 85-jährige Dame hat das Recht auf die gleiche Diagnostik wie eine jüngere Person. Ne? Weil man eben bei Demenz sehr wohl was machen kann. Wir müssen aber erstmal wissen, welche Ursache ist es? Was für eine Demenz ist es? Und dann, der Facharzt macht dann verschiedene Sachen. Ein Bild vom Kopf ist ganz wichtig. Ne? Sehen wir einen Hirnschwund oder sehen wir irgendwelche Schädigungen im Gehirn?
Aber dann muss ich ja mehrfach kommen. Also ich sehe ja, genau. Ich muss ja einmal das Hirn sehen, den Grundstatus haben und dann angenommen ein halbes Jahr oder dann in einem Zeitraum wiederkommen, oder?
Genau, also so ist die optimale Situation, ne? Dass ich erstmal, ich habe zum Zeitpunkt 1 die ganzen Untersuchungen, also die Testung der kognitiven Leistungsfähigkeit, das Bild vom Kopf, Labor und so weiter. Und dann 6 oder 12 Monate später mache ich das Ganze nochmal und schaue, wird es wirklich schlechter. Mhm. Ne? Dann bin ich mir sicher, es ist eine Demenzerkrankung.
Muss ja vergleichen können.
Genau, aber natürlich kommen viele Betroffene schon zum Zeitpunkt 1 zu einem Zeitpunkt, wo man klar sehen kann, es ist eine Demenzerkrankung. Also zum Beispiel im Nervenwasser, da nimmt man aus dem Rücken ein bisschen Flüssigkeit, ist gar nicht schlimm, auch wenn viele überhaupt nicht schlimm. Aber da sieht man zum Beispiel, ob da so Alzheimer-typische Veränderungen sind. Die sieht man eigentlich nur im Nervenwasser. Deswegen ist das eine wichtige Untersuchung. Ne?
Wird die automatisch angeboten?
Nee, ne? Also das machen Neurologen. Deswegen ist es sehr wünschenswert, dass man zu einem Neurologen geht. Auch psychiatrische Kollegen können das und machen das. Aber wenn man die Gedächtnissprechstunden sind eigentlich die optimale Anlaufstelle, weil da wird alles angeboten, was es braucht für eine ausführliche Demenzdiagnose. Und es ist immer wert zu wissen, was es genau ist. Viele Menschen kommen zu mir und sagen, ah, was bringt das denn, wenn ich das weiß? Naja, wir gehen ganz unterschiedlich mit den unterschiedlichen Diagnosen um. Die Verläufe sind unterschiedlich. Wir geben unterschiedliche Therapien. Es ist wichtig zu wissen, welche Demenz es ist.
Nur da ist natürlich auch immer die Frage nach den Anlaufstellen. Das verteilt sich dann natürlich auch nochmal anders, ob ich auf dem Land bin, in der Stadt wohne. Also wie kann ich da wirklich Hilfe bekommen?
Exakt. Also man muss ja als Angehöriger zum Demenzexperten werden, um überhaupt damit umzugehen. Was man von den Menschen fordert, ist enorm. Ne? Welcher Arzt ist der richtige? Was tue ich nach der Diagnose, wo kann ich überhaupt Hilfe herkriegen, wo gibt es Demenzberatungsstellen, welche Pflegedienste gibt es bei mir in der Region, dann wohne ich vielleicht auf dem Dorf, da gibt es kaum Angebote, ne? Ich habe vielleicht einen Anspruch drauf, aber was ist denn, wenn der einzige Pflegedienst in der Gemeinde ist halt völlig überlastet, dann stehe ich wieder da und bin als Familie allein, dann die finanziellen Ressourcen, die das Ganze aufbraucht, Pflege ist teuer und pflegende Angehörige sind quasi die wichtigsten Säulen unseres pflegerischen Versorgungssystems, weil unsere Gesellschaft ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass pflegende Angehörige das alles selber machen, ne? Das kostet nichts.
Aber dann fehlt die Zeit natürlich für anderes, also dann gibt es auch finanzielle Nöte.
Genau, genau. Und wir können einfach nicht von den pflegenden Angehörigen erwarten, dass sie alles alleine schaffen. Wir brauchen auch gute Strukturen, ne? Aber zum Beispiel stationäre Pflegeeinrichtungen, die sind oft so teuer, das schaffen die Familien gar nicht. Die entscheiden sich dann gegen ein Pflegeheim, einfach weil es finanziell nicht machbar ist. Da gibt es so viele Baustellen in unserem Land, wo wir echt noch arbeiten müssen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir eben drüber sprechen.
Angenommen, du könntest etwas in Gang bringen. Was wäre der erste Schritt?
Also erstmal würde ich das Pflegesystem knallhart subventionieren. Ne, wir brauchen viel mehr Geld für pflegende Angehörige. Die müssen irgendwie eine Art Entlohnung dafür kriegen, dass sie zu Hause pflegen. Die können ja nicht Vollzeit arbeiten, wenn sie ihren Angehörigen begleiten. Ne? Und wir brauchen auch...
Es gibt ja gewisse Gelder, aber du sagst, das reicht nicht.
Nein, also das, was wir an Pflegegeld bekommen über die Pflege gerade, das reicht überhaupt nicht aus. Und das ist auch nicht dafür gedacht, pflegenden Angehörigen ihr Gehalt zu ersetzen. Ne? Das ist überhaupt nicht in dem System inbegriffen. Und wir brauchen auch mehr Pflegekräfte, gut ausgebildete Pflegekräfte, die auch Lust haben, Menschen mit Demenz zu begleiten. Und dann wären wir wieder beim Anfang. Wir müssen eigentlich dieses Thema erstmal enttabuisieren, Lust machen, den Menschen damit umzugehen, Lust machen, Menschen mit Demenz begleiten zu wollen, zu sehen, dass es wert, diese Menschen im Leben zu halten. Die haben ein Recht auf Teilhabe. Das Leben ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Und bis zum letzten Atemzug muss es diesen Menschen auch gut gehen. Ne? Aber dafür brauchen wir gute Leute im System.
Aus Heidelberg hat uns Sandra noch geschrieben und sie hat eine Frage, gibt es denn etwas über Demenz bei Depressionen zu berichten, die soll reversibel sein?
Genau, also jemand, der eine schwere Depression hat, hat eigentlich ganz häufig Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen, Wortfindungsstörungen, es ist Teil der Erkrankung Depression. Deswegen ist das Ganze auch, wenn ich die Depression gut behandle, rückgängig machbar, reversibel.
Ja.
Ne? Deswegen ist das auch ein Argument, warum man unbedingt zu Veränderungen ärztlich abklären lassen sollte. Weil nicht, dass gar keine primäre Demenzerkrankung im Sinne einer fortschreitenden Hirnerkrankung vorliegt, sondern es ist eine andere Erkrankung, die bloß als sekundäre Folge Gedächtnisstörungen hat. Ja, eben wie eine Depression, die ich ja eben behandeln kann. Das darf man nicht verpassen. Und deswegen ist es wichtig, zum Facharzt zu gehen. Es gibt aber schon einen ziemlich komplexen Zusammenhang zwischen Depression und Demenz. Also es gibt auch Depression als Vorstadium einer Demenzerkrankung. Es gibt auch eine Depression begleitend zu einer Demenzerkrankung oder als eine Folge einer Demenzerkrankung. Also man muss da ganz genau hinschauen und das kann nur ein Facharzt.
Was ist da die wichtigste Hilfe? Auch wieder drüber reden, sich informieren und Anlaufstellen aufsuchen.
Genau, mutig sein, offen damit umzugehen, die Scham beiseite legen. Demenz ist ein Teil unserer Lebensrealität. Wir müssen damit umgehen. Sie sind nicht weniger wert, wenn sie Gedächtnisstörungen haben.
Du machst auch eine Sprechstunde speziell für Angehörige. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, weil die ja einfach auch so massiv betroffen sind und manchmal auch damit alleingelassen werden.
Genau, also ich empfinde es total oft so, dass die pflegenden Angehörigen alleingelassen werden, dass sie keine Anlaufstellen wissen, wo sie sich melden können, wenn mal akut im Alltag was schwer ist. Und deswegen habe ich zusammen mit Kollegen und einem Verein, Desideria, eine Online-Sprechstunde für pflegende Angehörige ins Leben gerufen. Da kann man sich 7 Tage die Woche 24/7 bei uns melden. Und wir melden uns garantiert immer innerhalb von 48 Stunden zurück und versuchen zu unterstützen. Und wir lassen die Menschen nicht allein. Also der Fall ist erst abgeschlossen, wenn die Situation verbessert ist. Das ist uns ganz wichtig. Da kann man sich per Mail melden oder man kann einen Videocall bei uns buchen. Das ist, natürlich habe ich genug zu tun in meinem Leben eh schon. Aber ich war selber pflegende Angehörige. Ich weiß genau, wie schwer es ist. Und wir müssen diese Menschen unterstützen. Sie sind so wichtig.
Und wie wichtig es manchmal sein kann, wenn so eine Diagnose dann endlich da ist. Also ich kann mich erinnern, wenn ich einen Videocall mit meiner amerikanischen amerikanischen Mama gemacht habe und da war es dann so, dass sie plötzlich, sie ist dann so ein fröhlicher Mensch und plötzlich hat sie eine Aussage getroffen, ich habe sie korrigiert und dann wurde sie fast aggressiv.
Ja.
Und ich wusste gar nicht, was es damit auf sich hat, bis dann meine amerikanische Gastschwester sagte, ja, sie hat die Diagnose bekommen. Mhm. Und manchmal weiß man gar nicht, wie man sich verhalten soll.
Ja, man muss ja auch erstmal ganz viel lernen über die Erkrankung, um auch die Betroffenen zu verstehen. Ne? Also, dass ich eben anders umgehen muss jetzt mit meiner Mama, wenn sie eine Demenz hat, als wie wenn sie gesund war, dass wir anders kommunizieren müssen, dass wir viel Verständnis haben müssen für Veränderungen. Auch dieses typische, ach, die Dementen, die sind halt aggressiv. Da werde ich wahnsinnig bei diesem Satz, weil die Betroffenen natürlich manchmal aggressiv wirken, weil man sie nicht versteht, weil man ihre Nöte nicht erkennt, weil man sie nicht so nimmt, wie sie sind. Da würden wir alle aggressiv werden. Wir müssen versuchen, die Menschen besser zu verstehen.
Und da ist es so hilfreich, wie du in deinem Buch dann eben auch für die Kommunikation Beispiele lieferst. Also Gefühle verbalisieren bedeutet was genau dann?
Ja, genau. Also wirklich zu benennen, ich sehe, du fühlst dich nicht gut. Ich sehe, du bist wütend. Ne? Das schafft schon irgendwo eine Augenhöhe. Und natürlich muss ich sowas dann auch mit ganz einfachen Worten sagen. Ne? Es hilft jetzt nicht, einen Vortrag dieser Person zu halten, sondern einfache Sätze, ganz ruhig sprechen, die Gefühle anerkennen, damit die Person sich gesehen fühlt. Das ist der erste Schritt, um Distanz abzubauen und Nähe zu schaffen.
Dann hast du ein Stichwort positive Verstärkung. Hast du dafür ein Beispiel?
Ja, also man muss nicht immer nur oder man darf nicht immer nur die Defizite in den Vordergrund stellen, sondern man muss auf das schauen, was noch geht und die Menschen darin bestärken und sie loben, ja, und sagen, hey, das und das hast du toll gemacht, weil was bringt es uns, den Menschen immer wieder darauf hinzuweisen, dass er das jetzt wieder vergessen hat und das wieder vergessen hat? Nein. Der Rest ist ja immer noch da und darum soll es gehen im Alltag.
Es ist schön, deine Körpersprache zu beobachten, mit welcher Leidenschaft du dabei bist. Aber du sagst auch, die nonverbale Kommunikation ist gerade bei der Demenz wichtig. Hast du auch dafür ein Beispiel?
Absolut. Ich meine, irgendwann geht Sprache auch verloren. Ne? Die Demenzerkrankung betrifft ja auch das Sprachzentrum irgendwann des Gehirns. Und dann erreichen wir die Betroffenen nicht mehr über Sprache. Sie selber sprechen immer weniger, verstehen auch immer weniger. Und dann wird es wichtig, andere Kommunikationsmittel zu finden. Gesten zum Beispiel oder Berührung. Ja? Menschen mit Demenz profitieren wahnsinnig von Berührung, weil die Welt wird für sie ja immer unsicherer. Sie wird immer weniger verständlich. Dann brauchen sie Sicherheit und Halt. Und Sicherheit und Halt ist oft ganz basale körperliche Nähe.
Vielen Dank für den Besuch heute Vormittag in SWR1 Leute. Sarah Straub.
Danke.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.